Wer von euch weiß, was ein Akrostichon ist? Also ist kein neues Auto, ist auch kein neues PC-Programm. Ja. Also ich wusste es bis vor kurzem auch nicht, bevor ich mich mit dem, was ich heute sagen wollte, beschäftigt habe. Also der Begriff bezeichnet ein Gedicht, in dem die Anfangsbuchstaben beziehungsweise Anfangszeichen der einzelnen Zeile senkrecht gelesen ein Wort oder einen Satz ergeben. Und eine besondere Form des Akrostichons bilden Alphabetgedichte. Und in ihnen ergeben die Anfangsbuchstaben der einzelnen Zeilen eben das Alphabet. Wieder was gelernt. Toll. So, und von diesen Akrostichonen gibt es im Alten Testament insgesamt 14 und davon 9 in den Psalmen. Natürlich nicht in Deutsch, sondern auf Hebräisch. So, nun fragt man sich, tja, ist ja ganz hübsch, aber warum benutzen die Psalmdichter solche Stilmittel? Kann man sich hier schön aufschreiben, dann sieht das hübsch aus und dann sieht man das Alphabet. Kann man sich auch besser merken, den Text natürlich, wenn das alphabetisch ist. Mnemotechnisch ist das ganz gut, wie man so dann das heutzutage sagen würde. Aber ich glaube vor allen Dingen, so sagen auch die Interpreten, wollten die Psalmdichter wohl ausdrücken, dass das, was gesagt wurde, vollständig ist. Es umfasst das ganze Alphabet, alles, was man braucht, um ja, mit dem, was da gesagt worden ist, umzugehen. Und heute Morgen möchte ich mit euch einen dieser Psalmen betrachten, der diesen Anspruch der Vollständigkeit, denke ich, erfüllt für die Frage, wie wir leben können vor Gott, wie wir ihm unser ganzes Leben lang die Ehre geben können, ihn loben können und welche Früchte wir daraus ziehen. Ulrike hat Ihnen vorgelesen, der Psalm 34, ein Psalm, der auch zum Standardrepertoire der Sabbatgottesdienste in den Synagogen zählt. Das heißt, dort wird er sehr oft vorgelesen, weil er eben das Leben mit Gott ja, in ein besonderes Licht stellt. Wenn man den Psalm so liest, dann setzt er sich aus zwei Teilen zusammen. Im zweiten Teil, der ein bisschen ernster ist, würde ich mal sagen, sagt uns Gott, wie wir in Ehrfurcht vor ihm leben können und wie wir dann tatsächlich ihm ja, das geben können, was er eigentlich auch braucht und fordert. Die wichtigste Botschaft aus diesem zweiten Teil ist in Versen 18 bis 20, das ist natürlich jetzt nicht alphabetisch geordnet, weil es deutsch ist, die aber nach dem Willen des Herrn leben, rufen zu ihm und er hört sie. Er befreit sie aus all ihrer Not. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Wer nach Gottes Willen lebt, wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Das Letzte. Das ist genau das, was David in der Zeit, in der er verfolgt wurde, erlebt hat. Der erste Vers deutet darauf hin, in welcher Zeit das geschah, als er nämlich vor Saul fliehen musste in ein fremdes Land und dort eben von dem König, der dort herrschte, eben auch nicht angenommen wurde, weil er befürchtete, dass er ihm die Herrschaft raubt. Aber diese Befreiung aus dem Unglück, genau das erlebt er in der ganzen Zeit, in der er von Saul verfolgt worden ist. Und deshalb kann es ihn einfach nicht auf dem Stuhl halten. Deshalb springt er auf und singt seinem, singt unserem Gott ein Loblied. Ein Loblied, das auch unsere Herzen dauernd erfüllen müsste. Und ein Loblied, das eben nicht nur in den guten Zeiten in uns erklingen kann, darf und soll, sondern vor allem dann, wenn es uns schlecht geht, wenn wir deprimiert sind, wenn wir leiden, wenn wir krank sind. wenn um uns herum scheinbar alles in die Brüche geht. Man kann so argumentieren, ja, hier wird eben versucht, sich selbst in eine bessere Stimmung zu versetzen, so ein bisschen ja, Selbstpsychose zu betreiben. Aber es ist nicht so. Es ist die Realität, dass wenn ich den Blick zu Gott erhebe und auch meinem Nächsten, der traurig oder niedergeschlagen ist, dazu auffordere, die Freude am Herrn wirklich in unsere Herzen fließen kann. Und das ist etwas, was ich meiner ganzen Umgebung anbieten darf, wenn ich wirklich davon erfüllt bin, dass Gott mich trägt. Wenn man diesen Psalm mal durchliest, dann stößt man auf eine ganze Menge von positiven Sachen. Es ist von der Freude die Rede, die uns erfüllen soll, weil wir Gott gehören. Es ist davon die Rede, dass wir nicht beschämt sein müssen, dass wir zu Gott gehören, sondern wirklich sagen können, ja, ich gehöre zu Gott. Auch wenn rundherum alles sagt, bist du bescheuert. Dieser Psalm spricht von Errettung aus Angst, von Errettung aus Not. Er spricht von Behütung und Schutz, von der Güte Gottes. Er spricht vom Glücklichsein. Er spricht davon, dass denen, die zu Gott stehen, nichts Gutes fehlen wird. Wie gesagt, wir müssen immer uns vor Augen halten, dass David diesen Vers, diesen Psalm erfunden hat, als er wirklich ganz tief im Schlamassel steckte. Aber wenn wir uns diese guten Sachen ansehen, dann haben die auch eine Voraussetzung. Sie kommen nicht einfach vom Himmel, indem wir uns hinsetzen und nichts tun, uns eben dann, so wie Dirks vorhin sagte, mit den Dingen beschäftigen, die wir uns sowieso immer schon vorgenommen hatten, sondern das sind die Früchte, die wir ernten dürfen, wenn wir uns Gott zuwenden. Ihm zuwenden, indem wir ihn suchen, indem wir unseren Blick auf ihn richten, ihn anrufen im Gebet, vielleicht sogar vor ihm ja, schreien, ihn um alles bitten, was wir brauchen, ihm alles vorlegen, was wir an Problemen haben. Und vor allen Dingen ihn auch fürchten, ihn wirklich höher achten als alle Menschen und Situationen. Und vor allen Dingen ihm vertrauen, ihm aus ganzem Herzen vertrauen, ihm wirklich das zutrauen, was er uns verspricht, im Alten Testament und im Neuen Testament. Das ist ein richtiger Trost- und Mutmach-Psalm, der viel zu selten bei uns erklingt, der viel öfter von uns gelesen werden sollte, wenn nicht jeden Morgen von uns gelesen werden sollte, damit wir die Güte Gottes, die uns dauernd umgibt, als Kraft in uns spüren, wirklich als Kraft, die uns trägt, die uns den Tag überstehen lässt, die uns am Abend sagen lässt, ja, danke, ich habe einen Tag aus deiner Hand bekommen und ich habe ihn genossen. Mit allen dunklen Seiten, die immer wieder dabei zutage treten. Ich möchte noch einige Verse aus dem Psalm besonders beleuchten. Psalm 2, nicht 2, sondern 2. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Das ist doch, was uns erfüllen soll. Und dieses Ich will ist wichtig, dass wir uns wirklich sagen, ja, ich will das, was du uns gegeben hast, annehmen und ich will deshalb dir das Lob geben und dauernd von dir erzählen. Dann kommt der Vers 3. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Aus tiefster Seele, bis zum Grund, alles durchdrungen von der Liebe zu ihm. Das ist das, was uns bewegen sollte. Und dann dieser zweite Teil, alle, die ihr Leid geduldig ertragen. Das ist eine witzige Stelle in Anführungsstrichen, weil ich habe, glaube ich, 7 Übersetzungen mir angesehen und in jeder Übersetzung ist dieser Begriff anders übersetzt. In der Einheitsübersetzung ist von Armen die Rede, in der Hoffnung für alle von Entmutigten, in der guten Nachricht von Unterdrückten. Luther spricht von Elenden. Neue evangelistische Übersetzung spricht von Gebeugten. Die Elberfelder von Sanftmütigen. Und dann ist auch noch von Demütigen die Rede. Und eben wie in der neuen Genfer Übersetzung von allen, die ihr Leid geduldig ertragen. Ja, was denn nun? Das klärt sich so ein bisschen, wenn man das hebräische Wort sich ansieht. Ich kann kein Hebräisch, muss mir das natürlich auch übersetzen lassen. Aber ich habe ja jetzt mittlerweile eine Übersetzerin da in Tübingen sitzen, die da manchmal mir hilft. Also das verwendete Wort in diesem Vers heißt Anavim. Und das wird ganz besonders in der nachexilischen Zeit gebraucht für die wahren Israeliten. Diejenigen, die trotz Leiden, trotz der Exilzeit, trotz der Verfolgung darauf vertrauen, dass Gott sie befreien wird und ihr Schicksal wendet. Das sind die Armen, die alles, wirklich alles vom Herrn erwarten. Und genau diesen wird große Freude versprochen. Genau diesen gibt Gott das, was sie brauchen. Alles zum Leben. Und ich denke, auch wir dürfen auf Gott vertrauen und genau an dieser Freude immer wieder teilhaben. Und diese Freude treibt uns eben dann dazu, was im folgenden Vers gesagt wird, in Vers 4. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Das ist einerseits natürlich Auftrag. Das gibt uns Gott als ja, Arbeit, die wir zu tun haben. Aber wenn wir wirklich danach sehen, was uns gegeben worden ist, wenn wir danach sehen, welche Größe und welche Geduld und welche Güte und welche Barmherzigkeit Gott uns gibt, dann ist doch die logische Konsequenz, dass wir darüber sprechen, dass wir ihn verkünden, dass wir seinen Namen rühmen. Dass wir voller Freude rausgehen und sagen, ja, ich bin angenommen von Gott. Ich habe die Rettung erfahren durch Jesus Christus. Vers 6. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Vielleicht auch wieder ein bisschen Psychologie dabei. Denn aufschauen zu ihm bedeutet wegblicken von dem, was uns gefangen hält oder beschwert. Aufschauen zu ihm gibt einen ganz, ganz anderen Blickwinkel. Es geht nicht darum, das wahre Leben zu ignorieren. In Anführungsstrichen das wahre Leben. Das, was uns eben so gefangen hält, das, was uns zeitlich in Anspruch nimmt, sondern eben die Kraft seines Geistes in Anspruch zu nehmen und daraus auch unter anderem die Kraft für das Annehmen von Leiden zu schöpfen. Und wenn wir das wirklich tun, zu ihm aufschauen, dann wird uns die Freude erfüllen. Und wir werden nie beschämt sein, das heißt, wir können dann voller Stolz sagen, wir sind Gottes Kinder. Wir gehören ihm und er ist unser Herr. Auch wenn alle anderen sagen, ihr müsst doch selbstständig sein, ihr müsst doch mal denken. Wir denken und wir glauben. Wir wissen, dass Gott der Herr ist. Und David sagt nicht, dass Not, Angst und Leiden verschwinden. Aber sie bekommen, wenn wir zu Gott ausschauen, einen anderen Stellenwert, einen Stellenwert, der uns dann mutig macht. Vers 9. Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. In einer anderen Übersetzung heißt es, schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Ja, mit allen Sinnen, mit allen 5, 6, 7 Sinnen, die wir haben, können wir erfahren, dass Gott gegenwärtig ist. Wir können sehen, lesen, fühlen, dass er regiert, dass er uns liebt und dass er uns gerettet hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und deshalb sagt Paulus auch immer wieder, freut euch eurer Gemeinschaft mit dem Herrn. Und ich sage es noch einmal, freut euch. Und deshalb ist der Vers 2 so wichtig. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit, immer soll sein Lied auf meinen Lippen sein.